Heute ist Freitag, der 26. Februar. Ich bin Jens-Marco Scherf und Sie hören die fünfte Folge meines Podcasts, mit dem ich Sie monatlich über wichtige Themen aus der Kreispolitik im Landkreis Miltenberg informiere. Die Fragen stellt heute Björn Bartels, den ich Ihnen gleich dreifach vorstellen kann, denn Björn Bartels ist Kreisrat in Miltenberg, er ist Leiter des Rettungsdienstes BRK und seit Dezember 2020 auch der Impfkoordinator des Landkreises Miltenberg.
Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast, Herr Chef. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde mit Ihnen. Sagen Sie mal, was war denn im vergangenen Monat im Landkreis so los?
Ja, der Februar, der kürzeste Monat des Jahres, aber auch der war pickepacke voll. Fangen wir vielleicht an, erstens bei der Impfstrategie. Wir haben im Januar und Februar unsere Strategie umgesetzt, die schutzbedürftigsten Menschen, also diejenigen in den stationären und teilstationären Einrichtungen, zuallererst zu impfen mit der Erst- und Zweitimpfung. Und das haben wir trotz sehr, sehr knapper Impfstoffversorgung erfolgreich umgesetzt. Und wir sehen es jetzt schon anhand bundesweiter Statistiken, dass das erfolgreich ist. Denn die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe in den Senioreneinrichtungen ist auf ungefähr ein Viertel im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Und das ist der Erfolg eben dieser Impfstrategie und dass wir über 80% der Menschen in den Senioreneinrichtungen jetzt schon impfen konnten. Dafür geht mein Dank an alle Beteiligten. Das sind diejenigen in den mobilen Impfteams, das sind die Senioreneinrichtungen, das sind die Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch das Dankeschön an unsere älteren Menschen in den Einrichtungen, dass sie dieses Vertrauen in die neuen Impfstoffe haben. Ein ganz, ganz anderes tolles Thema im Februar war der Fairtrade-Landkreis. Man könnte ja meinen, dass so ein Projekt, ja, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement für fairen und gerechten Welthandel, dass das so in Zeiten der Pandemie zum Erliegen kommt. Aber auch da zeigt sich wieder, die Menschen im Landkreis, sie finden für das, was ihnen wichtig ist, Wege. Und so haben wir zwei tolle Dinge Ende Februar erleben dürfen. Zum einen ist unser Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld als Fairtrade-Schule ausgezeichnet worden. Das ist ein ganz, ganz toller Erfolg, dass es diesen sehr engagierten Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften gerade auch in Zeiten des Distanzunterrichtes gelungen ist, trotzdem dieses Projekt voranzutreiben und diese internationale Auszeichnung als Fairtrade School zu erlangen. Und über diesen Erfolg freut sich nicht nur der Fairtrade-Landkreis Miltenberg, sondern seit Ende Februar auch die gerade jüngst ausgezeichnete Fairtrade-Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Das ist etwas, was mich ganz besonders freut, weil wir leben in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Man merkt es nicht nur an unserer dialektalen Färbung, dass wir zusammengehören. Wir haben eine große Vergangenheit mit der Demokratiegeschichte, mit der ersten Mainzer Republik im 18. Jahrhundert. Und nach vorne gerichtet gehören wir eben nicht nur wirtschaftlich zusammen, sondern auch die Menschen treiben so ein Thema voran. Und das ist das, was ich toll finde, dass sich die Bürgerinnen und Bürger da jetzt auch auf Ebene der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main für den fairen Handel zusammenschließen. Ja, apropos Metropolregion und Wirtschaftsförderung, auch da haben wir in den vergangenen Wochen im Februar einiges gemacht. Wir haben uns beispielsweise digital getroffen mit den Wirtschaftsförderern einerseits der Hessischen Frankfurt-Rhein-Main Marketing of the Region GmbH, die länderübergreifend auch für uns Bayern arbeitet. Und zwar gemeinsam mit Bavaria Invest, das sind diejenigen, die für die internationale Vermarktung Bayerns zuständig sind. Und wir am Bayerischen Untermain brauchen ja dieses bestmögliche Zusammenspiel über unsere IHK. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass wir auch in Zeiten der Pandemie an diesen Themen weiterarbeiten. Und da möchte ich jetzt nur noch die Stichworte nennen. Wir haben jetzt im Februar die Arbeit an der regionalen Wasserstoffstrategie weiter vorangetrieben mit unseren Unternehmen. Und wir arbeiten auch zusammen mit der TH Aschaffenburg und dem digitalen Gründerzentrum der Region in Aschaffenburg an einer digitalen Strategie, an einer Strategie für die Digitalisierung unserer Wirtschaft. Das läuft alles über unser Zentec. Ich werde ja oft gefragt, was ist denn die Zentec? Die Zentec, das ist das Zentrum für Technologie, Innovation und Existenzgründung in der Region Bayerischer Untermain. Sie finden es im Internet unter www.zentec.de und da fließt so alles, was mit Innovation zu tun hat im Landkreis zusammen. Sie sehen an diesem unvollständigen Bericht, also auch wenn es ein kurzer Monat war und wenn die Pandemie uns schier komplett im Griff hat, die Kreisentwicklung, sie läuft weiter auf Hochtouren, denn Stillstand darf es in der Zukunftsentwicklung eines Landkreises nie geben.
Herr Schäff, apropos Kreisentwicklung, was gibt's denn Neues aus dem Kreistag?
Ja, der Monat Februar, er ist jetzt geprägt von den Beratungen über den Kreishaushalt 2021. Wir haben den Anfang Februar unseren 7 Kreistagsfraktionen vorgestellt. Der wird beraten und diskutiert, damit wir ihn dann im März im Kreisausschuss vorberaten und im Kreistag schließlich verabschieden können. Ich bin sehr froh darüber, dass von den 7 Kreistagsfraktionen schon 6 Kreistagsfraktionen ganz deutlich gesagt haben, ja, das ist ein guter Haushalt. Ich bin darüber sehr froh, denn ich setze auf eine sehr große Mehrheit für den Kreishaushalt 2021. Denn gerade in diesen sehr schweren Zeiten, auch wirtschaftlich sehr schweren Zeiten, ist der Haushalt 2021 ein starker Haushalt, ein ganz, ganz starkes politisches Signal, denn er beinhaltet Rekordinvestitionen in Höhe von über 15 Millionen Euro für die Digitalisierung unserer Schulen, für den Erhalt unserer Kreisstraßen, beispielsweise die Sanierung der Kreisstraße von Altenbuch zur Landkreisgrenze im Norden, der Bau von Radwegen, die Sanierung unserer Schulen, auch jetzt der Schulsporthallen, auch das Projekt Neue Sporthalle an der Realschule in Obernburg, sowie die Planungsgrundlagen für den Neubau der Rettungswache in Miltenberg Nord am Knoten 3. Und ich bin davon überzeugt, das ist gerade jetzt in der Krise ganz, ganz wichtig, dass wir einen ambitionierten Kreishaushalt vorlegen. Das dominiert die Arbeit in diesem Februar, aber ich möchte auch betonen, dass viele andere Themen auch da vorangetrieben wurden. Beispielsweise die Facharbeitsgruppe für Wohnraum, die haben wir neu terminiert, die findet jetzt dann im März statt. Unsere neue Abfall-App MIL, die wird unheimlich gut angenommen. Die Nahverkehrsgesellschaft Amina, sie wurde gegründet und wir arbeiten jetzt gemeinsam mit den Kreisrätinnen und Kreisrätinnen an einer Satzung für den Beirat, damit auch in Zukunft die Kreistage gut beteiligt sind am Thema Nahverkehr, damit Bus und Bahn besser werden können. Unsere Maintalbahn ist bei der Elektrifizierung noch immer gut im Rennen. Wir haben den Förderantrag für ein Güterverkehrsgutachten gestellt, damit unsere Unternehmen im Landkreis Miltenberg die Möglichkeit haben, mehr ihres Schwerlastverkehrs auf die Schiene zu verlagern. Und zu guter Letzt ist auch beim Thema Busverkehr der Start der Linienbündel Miltenberg-Region-Elsawatal gut gelungen. Und es nehmen auch trotz all der Beschränkungen die Menschen die neuen Angebote gut an, wie auch die Verlängerung der Linie 82 über die Landesgrenze hinaus nach Hartheim. Also, viel, viel Neues aus dem Kreistag, aber jetzt kommt dann die ganz große und schwere Aufgabe, im März den Kreishaushalt 2021 zu verabschieden.
Herr Schäff, was hat Sie in den vergangenen Wochen besonders beeindruckt?
Ja, was mich wirklich Tag für Tag beeindruckt, ist dieses große Engagement der Menschen, egal ob es jetzt unser Testzentrum oder auch das Impfzentrum ist, weil das ist alles in dieser Qualität nur umzusetzen, wenn Menschen mit ganz, ganz großer Leidenschaft, mit unheimlich viel Einsatz dahinter stehen und immer wieder auf die Veränderungen, auf die neuen Anforderungen reagieren. Und da meine ich sowohl die hauptamtlich dort Tätigen als auch natürlich die Verstärkung durch ehrenamtliche Kräfte. Was da geleistet wird, ist einfach fantastisch. Und wenn man sich das einfach nur mal vor Augen hält, dass es erst im November den Auftrag gegeben hat, macht ein Impfzentrum. Die ersten Planüberlegungen gingen in Richtung 150 Impfungen am Tag. Dann wurde das konkretisiert Anfang Dezember auf 300. Und jetzt haben wir am Freitag, den 12. Februar, die Ansage bekommen, wir müssen 850 Impfungen pro 100.000 Einwohnerinnen, also insgesamt über 1.000 Impfungen am Tag realisieren. Und das wird alles wieder neu angepasst. Es werden neue Wege gesucht, wie man das machen kann. Und dieses Engagement der Menschen, das beeindruckt mich unheimlich, weil nur so können wir diese Aufgaben bewältigen. Aber auch übrigens, Herr Bartels, Sie sind ja der Beauftragte des Landkreises für die Impfstrategie hier und zuständig für das Impfzentrum, auch für die mobilen Impfteams. Wie erleben Sie das denn? Ja, auch ja, mit fast täglich sich ändernden Vorgaben. Jetzt werden die Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen höher priorisiert und wir müssen da sofort drauf reagieren. Ja, wie ist das aus Ihrer Sicht?
In der Tat, die Dynamik in der Impfstrategie und in der Vorgehensweise stellt eine besondere Herausforderung dar. für alle Beteiligten und ich freue mich wirklich über ein sehr, sehr leistungsstarkes und hochmotiviertes Team, was mich da jederzeit unterstützt. Es ist fast nichts so alt wie der Impfplan von heute, weil wir schon jetzt davon ausgehen können, dass morgen sich die Welt wieder in die andere Richtung dreht. Insofern versuchen wir, alle neuen Herausforderungen so schnell wie möglich umzusetzen. Und wir haben tatsächlich auch gestern schon die Impftermine in der bayerischen Software bei IMCO angepasst, sodass sehr, sehr zeitnah auch alle Lehrerinnen und Lehrer da priorisiert einen Impftermin erhalten können. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Schlagzahl über 1000 Impfungen pro Tag stellt uns natürlich auch vor weitere infrastrukturelle Herausforderungen, die wir aber hoffentlich bis Mitte März dann auch weitestgehend bewältigt haben, sodass wir Ende März dann mit der Zusage des Freistaates Bayern auch mit großen Impfstoffmengen hier den Impfbetrieb vorantreiben können.
Herr Bartels, auf eines werde ich immer wieder angesprochen. Das ist diese bayerische Impfsoftware bei IMCO. Auch vor allem, weil die Menschen dann immer fragen, ja, könnt ihr das nicht jetzt vor Ort beeinflussen? Nehmen wir doch die Familie gemeinsam zusammen, die Ehepartner, was ja eigentlich ganz, ganz sinnvoll ist. Oder auch jetzt die Frage, nehmen wir alle Lehrkräfte auf einmal zusammen? Wie stellt sich denn in der Praxis diese Arbeit mit dieser zentralen bayerischen Software dar?
Es wurden in der bayerischen Software viele Funktionen und Möglichkeiten angekündigt, die leider nicht mit der ersten Veröffentlichung verfügbar waren. Das hat im Betriebsablauf dazu geführt, dass wir verschiedene Softwarefunktionen durch Interimsprozesse im Impfbetrieb ersetzen mussten und freuen uns jetzt aber über jede Verbesserung, die die Software mit sich bringt. Mit jedem Update gibt es eine kleine Neuerung. Es ist jetzt auch endlich möglich, dass der Impfling seinen Impfbogen zur Erstimpfung seit dieser Woche zu Hause generiert ausdruckt und zur Impfung mitbringt. Dieser Prozess war schon lange angekündigt, aber noch nicht abgebildet, weswegen wir im Zuge der Anmeldung nochmal unterstützen mussten mit Personal und verschiedene andere Prozesse, die die Software noch nicht leisten konnte, personell auffangen mussten. Aber wir sind guter Dinge, dass auch diese kleinen Bugs sehr zeitnah behoben werden.
Wenn ich meine Erfahrungen mit einfließen darf, weil ich ja selber im mobilen Impfteam ab und zu mitarbeite, für die ganze Verwaltung, für die Bürokratie brauchen wir eigentlich zwei Personen. Fürs Impfen reicht zum Glück noch ein Arzt oder eine Ärztin. Was aber inzwischen auf alle Fälle geht, ich kann jetzt, wenn ich Familienmitglieder registrieren will, auf einer E-Mail-Adresse 5 Personen anmelden. Da haben wir sehr, sehr lange drauf gewartet. Und was ich diese Woche auch erlebt habe, ich kann jetzt auch in der Impfsoftware endlich den Impfberechtigten auch finden. Das war, glaube ich, am Anfang auch noch nicht möglich.
Ja, richtig. Die Impflingssuche war nicht von Anfang an möglich. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zur Frage der Gesundheitsfragen in der Software. Wir werden immer mal wieder gefragt, warum kriege ich die Gesundheitsfragen jetzt nochmal gestellt? Ich habe die doch schon bei der Registrierung beantwortet. In der Tat ist es so, dass die Gesundheitsfragen abgefragt werden, um daraus einen Priorisierungswert zu ermitteln. Es wird aber nur der Wert hinterlegt, nicht die Gesundheitsfragen. Das heißt, den Kolleginnen und Kollegen im Impfzentrum ist nicht bekannt, was sie wo geantwortet haben. Und zur Durchführung der Impfung müssen diese Fragen aber erneut gestellt werden, um dann im Zuge der Impfdokumentation auch festgehalten zu werden. Sie werden dann aber auch nicht gespeichert und werden deshalb auch bei der Zweitimpfung wieder gestellt. Es ist also nicht unserer Vergesslichkeit geschuldet, dass wir das immer wieder erfragen, sondern es hängt mit dem Datenschutz zusammen, dass wir Ihre Gesundheitsdaten entgegen Ihrer Personendaten nicht speichern.
Ich kann das aus der Praxis bestätigen. Das war gestern die am häufigsten gestellte Frage von den Menschen, die geimpft wurden. Das habe ich euch doch alles schon ausgefüllt, weil man es einfach wieder erneut erfragen und erneut eingeben muss. Aber was ich auch gemerkt habe, das Verständnis der Menschen ist doch auch relativ groß dafür, dass sie einfach auch sagen, ja, das ist ja ein laufender Prozess und man ist ständig am Dazulernen. Und perfekt wird das alles am Ende ablaufen, wenn wir im Sommer 3/4 der Bevölkerung durchgeimpft haben. Dann laufen die Prozesse spätestens dann einwandfrei. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und vor allem auch bei dem ständigen Nachjustieren der Impfpläne.
Herzlichen Dank. Was bei mir in der nächsten Woche ansteht, weiß ich schon fast, Herr Schärf. Im Zweifelsfall ist es ein neuer Impfplan.
Ja.
Was steht denn bei Ihnen in der nächsten Woche an?
Ja, ich mache mir auch relativ wenig Sorgen, dass ich nicht an jedem Tag im kommenden Monat einen richtigen Sack voll Arbeit finden werde. Und neben all den Aspekten, die ich jetzt schon benannt habe, der Kreishaushalt 2021, unsere Arbeit an der regionalen Wasserstoffstrategie, die Digitalisierung, wir wollen die Nahverkehrsgesellschaft ins Laufen bringen und natürlich müssen wir uns immer wieder darum kümmern, wie verändern sich die bundes- und landesweiten Strategien für Testung, Impfung und hoffentlich möglichst viele Öffnungen, gerade für Kinder, für Jugendliche und auch für den Einzelhandel, sehe ich für den Landkreis Miltenberg zwei wichtige Themen. Zum einen ist es die Atommüllendlagersuche. Das ist ein Thema, das jetzt auch in der bundesweiten Öffentlichkeit momentan überhaupt keine Rolle spielt. Aber dieses Jahr 2021 ist das ganz, ganz entscheidende Jahr, in dem sich die Öffentlichkeit, die Kommunen, die Gemeinden und Städte und die Bürgerinnen und Bürger jetzt beteiligen können und ich sage auch müssen daran, welche Regionen kommen denn in die ganz enge Auswahl für ein mögliches Atommüllendlager. Das ist vielleicht etwas, was wir ja grundsätzlich natürlich in seiner Nähe, in seiner Heimat keiner haben will, aber wir müssen bundesweit dieses Problem lösen, dass wir etwa 30.000 Kubikmeter hochradioaktiv strahlenden Atommüll aus unserem halben Jahrhundert friedliche Nutzung der Atomenergie haben. Und wir brauchen eine Lösung, wie wir nicht für 10.000 oder 100.000 Jahre, sondern für bis zu 1 Million Jahre diesen hochradioaktiven Abfall von der Biosphäre abschirmen können. Und für uns alle etwas überraschend sind Spessart und Odenwald noch im Rennen bei den 54% der nach geologischen Gesichtspunkten angeblich geeigneten Regionen. Das, glaube ich, irritiert alle, die den Spessart und den Odenwald und das klüftige Gestein kennen. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir über die Gemeinden, über Städte, Landkreise uns beteiligen. Ich werde rechtzeitig nochmal informieren, im Juni wird die zweite Fachkonferenz stattfinden, wahrscheinlich wieder in digitaler Form. Das heißt, jeder kann sich beteiligen und das ist eine Beteiligungsmöglichkeit, die richtet sich an jeden interessierten Bürger, an jede Bürgerin und es lohnt sich wirklich, sich da näher damit zu beschäftigen. Das zweite Thema, eigentlich viel positiver besetzt, ist die Projektidee eines Biosphärenreservats im Spessart. Diese Diskussion, die hat in den vergangenen Wochen so ein bisschen in der Öffentlichkeit an Fahrt aufgenommen und ich stehe da in ganz, ganz enger Abstimmung mit meinen Kollegen. Das sind der Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg, Jürgen Herzing, der Landrat des Landkreises Aschaffenburg, Alexander Legler und die Landrätin des Landkreises Main-Spessart, Sabine Sitter. Und wir wollen in den nächsten Wochen und wenigen Monaten hier diesen öffentlichen Diskussionsprozess ein bisschen strukturieren, dass wir zu einer guten Meinungsbildung kommen. Das, was uns allen sehr wichtig ist, dass hier nicht der Irrtum entsteht, es geht wieder darum, die Natur vor dem Menschen zu schützen, dem Menschen den Wald, den Spessart wegzunehmen. Denn der Grundgedanke eines Biosphärenreservats ist der, wie können wir das Miteinander von Natur und Mensch bestmöglich organisieren. Und das ist die ganz, ganz spannende Idee. Und ich glaube, die ist gerade für den Spessart eine ganz, ganz große Chance. Denn wenn man den Menschen im Spessart wirklich gut zuhört, dann erfährt man, dass über viele, viele Generationen und Jahrhunderte hinweg es eine ganz, ganz enge Verbindung von Mensch und Spessart gibt. Und genau darum geht es meiner Meinung nach auch in diesem Jahrzehnt bei der Lösung all dieser vielen Probleme, die wir haben in Richtung Artenschutz, Naturschutz, Klimaschutz, dass wir einen guten Weg finden, wie Mensch und Natur miteinander umgehen. Und da möchte ich Sie einfach auch nur auffordern, ja, setzen Sie sich mit ein, bringen Sie sich in diesen Diskussionsprozess ein, damit wir die beste Entscheidung am Ende für unsere Heimat, für den Spessart treffen können.
Herr Schäff, ist da nicht was untergegangen?
Ja, eines ist wirklich untergegangen. Das habe zum einen ich gemerkt, weil dieses Thema plötzlich auf meinem Schreibtisch gelegen war und zeitgleich dazu auch mich 2, 3 Bürger angesprochen haben. Das ist unser Jugendhaus St. Kilian. Und ich glaube, da ist so die Gefahr, wenn man sich mit so ganz, ganz großen Themen beschäftigt. Ja, die Pandemie, Atommüllendlage, Biosphärenreservat, dass so etwas, woran wir uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewöhnt haben. Wir haben unser Jugendhaus St. Kilian. Und ich glaube, jeder, der bei uns im Landkreis Miltenberg groß geworden ist oder schon längere Zeit hier lebt, der hat irgendwelche Verbindungen und Erfahrungen mit dem Jugendhaus St. Kilian als ein Begegnungsort, vor allem für junge Menschen. Und relativ unbeachtet von der Öffentlichkeit hat das Bistum in Würzburg dem Jugendhaus St. Kilian eine Galgenfrist gegeben und nämlich gesagt, in dieser Form wird es das Jugendhaus St. Kilian in Trägerschaft des Bistums nicht weitergeben, aber ihr habt Zeit, bis zum 31.12.2021, also in diesem Jahr, neue Lösungen, neue Partner zu finden. Ich glaube, jedem ist klar, also in Zeiten der Pandemie für ein Jugendhaus, das auch von Übernachtungen lebt, ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, sich hier eine neue Trägerschaft überlegen zu müssen. Und es wird für uns im Landkreis Miltenberg ein Thema sein. Es ist ein Thema auch für die betroffenen Bürgermeister, nicht nur in Miltenberg, sondern auch aus den Kleeblattgemeinden gemeinsam mit Bürgstadt, Großheubach und Kleinheubach, dass wir da auch die öffentliche Aufmerksamkeit drauf lenken und auch da das Bistum nochmal etwas stärker in die Pflicht nehmen wollen, denn das Jugendhaus St. Kilian ist unverzichtbar für die junge Generation im Landkreis Miltenberg.
Herr Schäff, Ihre Botschaft zum Schluss. Für die nächsten Wochen.
Es ist uns auf der einen Seite deutlich geworden, wir Menschen, wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Planbarkeit. Das tut uns gut und wenn wir es nicht haben, dann stresst uns das. Das geht jedem von uns. Aber all das kann uns eine derartige Pandemie mit einem so heimtückischen Virus nicht bieten. Es fordert stattdessen von uns allen unheimlich viel Leidensfähigkeit ab. Egal, ob es als Kind ist, egal, ob es der Einzelhändler, die Einzelhändlerin ist, egal, ob es die Verantwortlichen in Vereinen sind oder auch in verantwortlicher Position diejenigen, die eine sich fast täglich ändernde Impfstrategie, Teststrategie oder die Öffnungsstrategien immer wieder umsetzen müssen. Aber was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, als ich diese Woche im Impfzentrum bei der Impfung der Menschen der Jahrgänge 1933, 1934, 1935 mitgeholfen habe. Und über 40 Mal Geburtsdaten mit 1933, 34 einzugeben. Also es ist erstmal was einem Demut verschafft und was mich so ganz besonders beeindruckt hat, wie unsere Ältesten mit dieser Krise umgehen. Da sind Zitate gefallen wie, wir haben den Krieg erlebt, wir haben die Nachkriegszeit erlebt. Was wollen wir eigentlich? Wir haben einen Impfstoff. Wir haben einen Impfstoff, der uns schützt. Ja? Und diese Besonnenheit, diese trotz aller Belastungen, innere Gelassenheit dieser Menschen, wo man einfach merkt, ja, was doch, ja, dieses Stichwort Lebensweisheit, wenn man einfach viel im Leben mitgemacht hat, dann kann man das alles einordnen. Und ich glaube, an dieser Besonnenheit, an der inneren Gelassenheit, an Lebenserfahrung so reichen Menschen, da können wir uns auch ein Stück weit orientieren und dies kann uns auch in sehr, sehr schweren und anspruchsvollen Zeiten Kraft geben.
Herr Schäff, vielen Dank nicht nur für die hoffnungsvollen Worte und die Botschaft, sondern auch für Ihr Engagement, was Sie im Rahmen der Impfstrategie und des Impfbetriebes ja tatsächlich täglich, wöchentlich auch selbst hier an den Tag legen und uns tatkräftig unterstützen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist für mich einfach gelebte Verantwortung. Und damit möchte ich mich bei Ihnen, Herr Bartels, ganz, ganz herzlich für die Fragen und für das spannende Gespräch bedanken. Und wir beide, wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wir hören uns dann spätestens wieder am Freitag, den 26. März. In diesem Sinne, alles Gute. Musik